Podcast der Beterkirche. Immer in deiner Hosentasche.
Heute habt ihr es mit Simon und Simon zu tun.
So ist das.
Einige kennen uns eventuell aus dem Podcast, deswegen haben wir gesagt, diese beiden Stimmen, die sind vielleicht vertraut. Und wir haben uns gedacht, wir haben jetzt schon so 2, 3 Jahre erlebt und wollen mal ein bisschen darüber schwätzen, was dann früher wirklich so besser gewesen ist und wie sich auch so die Wahrnehmung in der Zeit trübt. Und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, bevor wir jetzt gleich thematisch einsteigen, da gibt es eine weltweit agierende Firma, die hat da mal eine Studie zu durchgeführt, die ist vor ganz kurzer Zeit rausgekommen. Vielleicht können wir das Video kurz einblenden. Das war mal ein Werbevideo, das kennt ihr bestimmt alle noch. Kannst du aber auch selbst einspielen, wenn das kein anderer gerade kommt, wenn es irgendwo ist. Moment. Da kommt's. Wunderbar. Ja, Simon, das ist gerade letztens gewesen. Ich erinnerte mich, dass das wirklich vor wenigen Jahren gewesen ist und jetzt gerade vom Gottesdienst stelle ich fest, diese Studie war 2010. Das sind ja doch ein paar Jahre.
Das stimmt.
Lass uns mal noch ein paar mehr Jahrzehnte zurückgehen. Wie war das denn früher bei euch? Gab es da Lametta am Baum?
Nee, bei uns gab es kein Lametta. Das fand ich ganz furchtbar. Bei uns gab es immer eine bestimmte Art von Beleuchtung, aber da gab es auch sanft zwanghafte Formen, wie der Baum geschmückt werden musste. Und das ist auch schön in Erinnerung, würde ich sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass pauschal alles früher besser war. Wie war es bei dir, in deiner Kindheit, Simon? Was war damals besser?
Ja, ich habe echt überlegt, also man fällt ja in so romantisierende Gedankenstränge, dass man um die Häuser gelaufen ist und Cowboy und Indianer gespielt hat. Wir haben James Bond gespielt und das waren ganz sicher ganz, ganz tolle Zeiten. Aber mir fällt auch vieles auf, was ich ganz schlimm fand. Also zum Beispiel die Autos ohne Klimaanlage oder einkaufen gehen. Ich weiß das noch, als wir an Aldi damals gegangen sind, da gab es 2 Sorten Käse. Also wenn es mal ganz, ganz viel Auswahl gab, da gab es noch so einen dritten mit so einer roten Schale, den durften wir aber nicht kaufen, der schmeckte meiner Mama nicht.
Es gab 3 Fernsehprogramme und ich erinnere mich genau, wenn man sich mit einem Freund verabredet hatte und die Person noch nicht da war, dann gab es 2 Möglichkeiten. Entweder einfach warten oder es gab diese komischen Zellen, die meistens dreckig oder kaputt waren, wo man idealerweise Geld oder eine Karte dabei hatte, um telefonieren zu können. Lange ist her. Da finde ich heute schon deutliche Vorteile dabei.
Das ist wirklich lange her. Und ich hatte immer meine Pfennigstücke in der Tasche, um zu telefonieren. Und dann haben die diese neumodischen Telefone mit Kartenzahlung eingeführt. Aber ich hatte nicht so eine Karte. Und dann konnte ich auch nicht telefonieren. Das war gar nicht so viel besser.
Nee, das stimmt. Ich würde auch nicht sagen, also wenn ich sehe, was für Chancen heute junge Leute alles haben, was für eine Vielfalt von Berufsausbildungen, was für eine Differenziertheit sie gehen können und wie flexibel sie das gestalten können. Und zurückdenke so an für mein erstes Berufsfeld Informatiker gab es damals einfach genau 3 Ausbildungsmöglichkeiten und ich konnte eine von denen nehmen oder halt einfach nicht Informatiker werden. Also das, genau, würde ich sagen, viele mehr Möglichkeiten sind schon gewachsen.
Ich meine, das ist ein gutes Stichwort Informatik. Ich möchte das Internet von damals auch nie wieder erleben. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Internetanschluss?
Oh ja, das war in, genau, Geschichten alter Männer, alter weißen Männer, genau, 14-4er-Modem und dann AOL ins Internet gehen und 5 Minuten warten, bis so ein kleines Bildchen da einmal runtergescrollt war. Nein, dann würde ich auch nicht zurück werden. Allerdings, insbesondere nicht deshalb, weil Leute Träume wahr werden können. Ich habe vor 25 Jahren davon geträumt, dass sowas wie eine digitale Kirche existieren könnte. Und damals habe ich eher darüber nachgedacht, dass man sich in Chatforen gegenseitig irgendwie Nachrichten schreibt. Aber hier live verbunden von USA bis Ebersbach, ziemlich cool. Ja. Es gibt ja eine Sache, da bin ich letztens drüber gestolpert. Genau, ein grandioses Buch, das ich euch sehr empfehlen kann, ist Factfulness. Ist ein Spiegel-Bestseller, ist auch schon nicht mehr ganz taufrisch, von Hans Rosling, im Untertitel Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und was mich begeistert hat, als ich das Ding gelesen habe, ist, dass er feststellt, dass wir in vielen Stellen so irgendwie so negative Färbung haben, dass wir der Meinung sind, die Sachen würden alle immer viel schlimmer werden. Und ich meine, wenn die Nachrichten schauen, dann kann es manchmal auch so sein. Aber in seinem Buch stellt er zusammen verschiedene Beispiele dafür, was besser ist. Extreme Armut. 1800 lebten 85% der Menschheit in extremer Armut. Heute sind das weniger als 10%. Oder Lebenserwartung. 1800 lag die weltweite Lebenserwartung bei 30 Jahren. Heute bei über 70. Oder auch Kriege und Gewalt. Ja, wir sehen viel Scheiß in den Nachrichten, aber global betrachtet sterben heute viel, viel weniger Menschen durch Kriege und Gewalt, als es im 20. Jahrhundert der Fall war. Das Thema, sagen wir, Zugang zu Information, Technologie. Früher hat nur weniger überhaupt Telefon oder Computer global betrachtet. Heute haben über 80% der Erwachsenen weltweit ein Handy, die Möglichkeit zu kommunizieren. Oder auch das Thema Katastrophen und Hunger. Ja, wir sehen tagtäglich von Naturkatastrophen und Hungersnöten, die forderten früher Millionen Tote, und heute gibt es Frühwarnsysteme, es gibt internationale Hilfe, es gibt bessere Landwirtschaft, und die Zahl der Opfer bei all dem, was wir da trotzdem so mitkriegen, die wird viel weniger. Und das, was der Rosling sagt in seinem Buch, ist: Wenn du die Welt nicht regelmäßig mit Daten überprüfst, bleibst du in der Vergangenheit stecken. In der Vergangenheit stecken. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, das klingt sehr schön. Das sind auch immer wieder die Daten und Zahlen und Fakten, die ja benannt werden. Aber gleichzeitig kenne ich auch mein Leben und meine Biografie und ich weiß, dass ich mir viele Dinge vorgestellt habe, die irgendwie anders geworden sind. Also überleg doch mal, wer von uns hat denn die Idee gehabt, dass es irgendwann eine Pandemie geben könnte, die die ganze Welt verändert? Die hätte ich mir in meiner Teenagerzeit, in meiner Studienzeit niemals vorstellen können. Und selbst in dieser Pandemie weiß ich noch genau, als sie so angefangen hat, dann habe ich irgendwann mal nachgedacht, ich müsste mir vielleicht mal so eine FFP2-Maske kaufen, dass ich da durchkomme. Damals waren die ja halt so richtig teuer gewesen. Und dann habe ich gedacht, das dauert 4 Wochen, dann dauert das 8 Wochen, dann dauert das 12 Wochen. Und es reden mittlerweile nach Jahren immer noch Leute darüber. Und ich höre auch immer noch von Leuten, die plötzlich Corona kriegen. Dinge sind nun mal auch anders gelaufen. Kennst du das aus deinem Leben auch, dass Dinge anders gelaufen sind?
Absolut, ja. Und viele Dinge anders gelaufen. Mir manches anders vorgestellt. Ich bin Hamburger Jung und das war der Ort, wo ich mein Leben verbringen wollte. Aber Gott hat andere Pläne. Heute wohne ich in Ebersbach, einem kleinen Dorf. Für mich ist Furcht von vielen Krankheiten, da ist vieles nicht einfach gewesen. Ich arbeite in einem anderen Beruf, als ich mir das vorgestellt habe. Es sind viele Dinge anders geworden, ja. Aber nicht unbedingt alles schlechter, würde ich sagen. Also, würdest du zurück wollen? Würdest du die Zeit zurückdrehen wollen? Den Weg nochmal gehen?
Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Also ich habe ja auch gedacht, ich werde mein Leben lang als Pastor in irgendeiner Gemeinde arbeiten und dann habe ich plötzlich nicht mehr als Pastor in einer Gemeinde gearbeitet und bin in so einer digitalen Gemeinde gelandet. Und wir haben vieles Tolles erlebt, wir haben auch viele Sachen gelernt und viele Dinge erlebt, wo ich sage, die würde ich jetzt gerne anders machen. Ich kenne das auch aus meinem Café, da habe ich vieles erlebt, wo ich jetzt nach 3 Jahren sage, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Aber jedes Mal, wenn ich dann denke, man könnte am besten die Zeit zurückdrehen, dann fällt mir ein, diese 3 Jahre mit all den Herausforderungen und auch den schwierigen Geschichten, die gut gelaufen sind, die möchte ich nicht nochmal durchleben. Also das gab ganz sicher viele Herausforderungen und es gab echt viele schwere Momente. Aber nur um zwei, drei Dinge anders zu machen, möchte ich das nicht nochmal durchleben müssen. Eigentlich bin ich ganz zufrieden an dem Punkt, wo ich angekommen bin. Und eigentlich bin ich auch ganz glücklich damit, dass ich nicht mehr 18 bin und grün bin und keine Ahnung von der Welt habe, sondern so ein bisschen was im Leben gelernt habe.
Ja, stimmt. Und ich sag mal, so schwer die Corona-Pandemie für viele war, ohne die gäbe es vielleicht als Initiator auch keine Beta-Kirche. Und so vieles, was heute möglich ist, wäre vielleicht auch nicht möglich. Ohne manches Schwere, was ich erlebt habe, wäre ich, glaube ich, auch gar nicht so dankbar geworden für manches, was so ganz alltäglich ist. Einfach alltäglich Zeit meiner Familie verbringen zu können oder bewusst Freunde, Freundschaften pflegen zu können, egal wo in Deutschland oder wo auf der Welt ich gerade bin. Ah, ich würde den Weg auch nicht nochmal gehen wollen.
Manchmal wünsche ich mir sogar eher schon in der Zukunft gelandet zu sein, so mit richtig schnellem Internet, mit noch mehr Technologie. mit einer Betakirche, die wahrscheinlich dann bei 2 Millionen Leuten gelandet ist. Wobei vielleicht ist das dann auch ganz schön groß und das weiß ich gar nicht, ob ich das noch erleben muss, keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht.
Ich finde es aber sehr spannend, so durch diese Zeiten durchzugehen und mal wirklich zu reflektieren und nachzudenken, was war denn früher, was konnte in Zukunft sein, was haben die Leute erlebt und was, weißt du, was ich wirklich spannend finde, ist mal das ganz, ganz große Ding aufzumachen. Denn wir betrachten natürlich immer nur unseren kleinen Lebenszeitraum, das, was wir erlebt haben, was wir vielleicht aus den Erzählungen noch von den Eltern und Großeltern kennen. Und ja, ich kenne diese Erzählung, dass die 80er so golden waren und dass es so schön gewesen ist, mit dem Opel Kadett zu fünft irgendwie mit vollgepackten Koffern nach Italien an den Strand zu fahren. Und das waren so romantische Erlebnisse. Ja, ganz bestimmt. Aber manchmal lohnt sich das auch mal ein bisschen länger zurückzuschauen. So 100 Jahre, 300 Jahre oder 4000 Jahre.
Oder 4000 Jahre. Das passt ganz gut. Ich lese zurzeit in der Bibel, da lese ich regelmäßig drin, mag ich. Hat immer wieder was mit meinem Leben zu tun, kann man was über Gott und Menschen lernen. Und ich lese da gerade im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, bin ich unterwegs und lese über die Wüstenreise von dem Volk Israel. Ja? Und ich denke da so, wow. Da ist eine ganze Menge, was andockt. Es war eine große Reise, die dieses Volk, das Gott sich ausgesucht hatte, die auf den Weg gemacht hat, dem alles hinter sich gelassen, los in eine ungewisse Zukunft. Und genau, ich blicke gleich zurück und denke, okay, war alles ein bisschen unkomplizierter, die hatten kein Internet, die wussten nicht, was kommt. Aber ich sag mal, sie waren als Migranten unterwegs, nicht erwünscht, wo sie hinkamen. Sie hatten unterwegs Fett, Durst und Hunger. Sie haben erlebt, dass sie kriegerisch bedroht wurden. Sie haben erlebt, dass immer wieder eine gesellschaftliche Polarisierung innerhalb ihrer Community gegeben hat, wo es richtig geknallt hat. Und was mich bewegt in diesem Lesen ist zu sehen, okay, Gott ist unmittelbar mit denen unterwegs und trotzdem die immer wieder unzufrieden, ja? Die stehen vor einem Meer, sind aus dem Land, wo sie als Sklaven gehalten wurden, befreit und sie sagen, ah, gehen wir doch zurück, gehen wir doch zurück in dieses Land. Die sind unterwegs im Meer, sind unterwegs in der Wüste und sagen, oh, wir haben so eine Durst, haben so einen Durst, könnten wir doch zurück. Die haben das erste Mal richtig Hunger und sagen, wären wir doch in Ägypten gewesen, bei den Fleischtöpfen, hatten wir was zu essen. Die wollen gerne Fleisch haben, erinnern sich, wie es damals war. Die sind irgendwann kurz vor ihrem, vor dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, angekommen und sagen, ach, die sind alle zu stark da drin, wären wir doch geblieben. Und es fasziniert mich, dass auf der einen Seite berichtet wird, wie Gott damals so ganz unmittelbar sichtbar, so als Wolkenturm und als Feuersäule mit denen unterwegs war, in ihrer Mitte gewohnt hat und trotzdem in schwierigen Situationen immer wieder sie so das Vertrauen in Gott vergessen haben, was der schon getan hat. Und fasziniert ist Gott, der lässt sich davon nicht abhalten, ja? Gott schenkt ihnen Manna und Wachteln als Antwort auf ihre Verlangen nach Nahrung. Er gibt ihnen Fleisch, als sie sagen, dass ihnen das Manna nicht mehr schmeckt. Er gibt ihnen Wasser, wo sie was zu trinken brauchen. Als sie Schiss haben davor, in das Land zu geben, was ihnen versprochen hat, geht er trotzdem mit ihnen weiter. Und gleichzeitig genau, geht ihnen irgendwie auch was verloren. Also dieses mangelnde Vertrauen in Gottes Führen, dieses Vergessen von dem, was Gott schon getan hat, das hat auch so einen Preis, würde ich sagen. Genau, und ich weiß nicht, wie ist das bei uns? Ich weiß nicht, wie deine Simons oder eure Perspektive ist, was du schon mit Christen oder mit Gott oder mit Kirche erlebt hast und ob da eher so die dankbare Erinnerung überwiegt oder eher das dominiert, was schlecht gelaufen ist oder was dir gerade fehlt. Wie ist das bei dir, Simon? Was ist deine Perspektive?
Also ich merke schon, dass ich oftmals da sitze und mich frage, wie konnten diese Israeliten so doof sein? Gut, 4000 Jahre später kann man die Bibel lesen und denken, oh, ihr seid so blöd. Und ich habe auch den Vorteil, ich kenne diese Geschichten schon seit dem Kindergottesdienst. Da hat deine Mama mir das ja alles beigebracht, was ich heute über Jesus weiß und über die Israeliten weiß und über die Wüstenwanderung weiß. Aber gleichzeitig ertappe ich mich darin, dass auch ich manchmal von jetzt auf gleich merke, wie ich unglücklich werde, weil das, was gestern noch da war, heute nicht mehr da ist. Ich erinnere mich noch an eine Situation, das erzähle ich jetzt einfach mal. Ich habe meiner Gemeinde jahrelang immer wieder vorgehalten, was für einen Luxus wir haben, dass wir im Januar im Supermarkt Himbeeren kaufen können. Und dann hatten wir irgendwann mal einen Januar, es war 2021, und in diesem Supermarkt waren im Januar keine Himbeeren. Und ich stand da und ich habe mich aufgeregt. Und nachdem ich mich so ein bisschen aufgeregt habe, stelle ich dann fest, Simon, was machst du hier eigentlich? Ist das denn wirklich so wichtig? Wir nehmen Dinge manchmal so schnell für selbstverständlich. dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie beschenkt wir sind. Und ich glaube, dass das eine zutiefst geistliche Übung ist, eine wichtige Geschichte ist, dass wir lernen, selbst zu reflektieren, was wir alles Gutes haben und auch immer wieder reflektieren, was Gott uns geschenkt hat. Denn am Ende ist es eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, worauf wir unsere Perspektive setzen, was wir in den Fokus nehmen. Nehmen wir das in den Fokus, was gerade nicht da ist, wo wir uns beschweren können, oder nehmen wir das in den Fokus, was wir eigentlich haben, was Gott uns zur Verfügung stellt? Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Perspektive einzunehmen, wo ist Gott gerade, wo ist diese Wolkensäule, wo ist die Feuersäule, weil sonst kann das passieren, dass wir dran vorbeilaufen.
Genau. Das hat nämlich damals Konsequenzen gehabt, nämlich die Israeliten, also dieses Volk, das am Gott unterwegs war, die haben wieder und wieder und wieder gejammert. Und es hat Konsequenzen, nämlich, so wie du es sagst, wenn wir immer nur auf das schauen, was nicht perfekt gelaufen ist oder was gerade nicht ist, dann können wir an dem vorbeilaufen, was sein könnte, was schon da ist, wofür wir dankbar sein können, was für uns bereitsteht. Für das Volk Israel hat es eine konkrete Konsequenz, nämlich die ganze Generation, die da durch die Wüste gelaufen ist, die kommt nicht ins gelobte Land. Sondern Gott sagt, nee, ihr nicht, die, die nach euch sind, die kommen dahin. Oder nochmal mit Roslingen und Factfulness, wenn du die Welt nicht regelmäßig mit Daten überprüfst, dann bleibst du in der Vergangenheit stecken. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir genau das nicht tun. Und ich sage da mal eine Zusage, die dieser Gott, von dem ich gesprochen habe, diesem Volk, von dem ich gesprochen habe, gibt. Das steht in 5. Mose 31,8. Da sagt er nämlich, der Herr selbst geht vor dir her. Er wird mit dir sein. Er wird dich nicht loslassen noch verlassen. Fürchte dich nicht und verzage nicht. Ich schmeiße das in den Chat. Das ist eine richtig coole Zusage, eine Zusage, dass Gott mit seiner Gegenwart bei uns sein wird. Und damit ist nicht gesagt, dass der Weg mit Gott irgendwie immer nur ein geradliniger Erfolgspfad ist. In meinem Leben ist vieles schief und anders gelaufen, aber es ist ein Weg, der von seiner Treue, von seiner Führung und letztendlich auch von der Erfüllung geprägt ist. Wir kennen in der Bibel so die Bilder vom guten Hirten aus Psalm 23 oder Jesus spricht vom Vater, der weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Und das macht mir Mut, zu hoffen, auf Gottes Versprechen zu schauen, statt immer nur auf das, was gerade herausfordernd ist. Ja. Und ich frage euch mal, welchen Blick auf das Vergangene hast du? Bist du es geprägt von einer dankbaren Wertschätzung oder von einer undankbaren Enttäuschung? Genau. Wir möchten dir mitgeben, Gott ist da. Das ist Mittelpunkt dieses Beterkirche-Festivals. Das ist Mittelpunkt dessen, warum wir sagen, es ist ein Festival, weil wir haben etwas zu feiern. Wir haben eine Hoffnung zu feiern. Wie es in 1. Mose 31,8 steht. Und wir fordern dich heraus, wähle deine Perspektive, wie Simon es eben gesagt hat. Im Hebräerbrief, im Neuen Testament, da wird es so beschrieben, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich verbittert gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Beides gehört zusammen. Einmal diese Zusage, Gott geht vor dir her und die Herausforderung, verschließ dein Herz nicht. Simon, welches Versprechen Gottes gibt dir Hoffnung?
Es ist eher eine Zusage, die irgendwann mal ein Mann mir gesagt hat in dem Gedanken, das hat Gott für mich parat. Der hat mir nämlich einfach nur den Satz gesagt, dass Gott sagt, ich bin stolz auf dich.
Wow.
Und ich kenne das halt, weil ich viele, viele Sachen mache, die noch besser sein könnten. Also eigentlich alles das, was ich tue, könnte noch viel, viel besser sein. Und manchmal bin ich so ein kleiner Perfektionist und verzweifle an mir und denke dann, Mensch, Simon, hättest du hier noch ein bisschen mehr investiert und da noch ein bisschen mehr investiert, dann wäre das Ergebnis noch viel schöner geworden und toller geworden. Aber irgendwann reicht es auch mal. Und irgendwann kann ich auch wieder begreifen, ich muss nicht noch mehr leisten, sondern darf einfach auch mal sein. Und dieser
Wow.
Gott da oben, der sagt, ich bin stolz auf dich. Und das ist ja die Perspektive, dass wir gar nicht die ganze Welt verändern müssen, sondern dass wir dieses Leben leben, um eines Tages mit dem gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass aus dieser Perspektive, wenn wir uns entscheiden, nicht nur das Schlimme und die Verletzung der Vergangenheit zu sehen, sondern auch Gottes Spuren wahrzunehmen, auch wieder Verheißung erwachsen. Das ist ein altes christliches Wort, ich weiß. Aber es sind nun mal diese Zusagen Gottes, dass er bei uns sein wird, dass er mit uns Dinge gestaltet, dass er aus unserer Biografie etwas macht, was einzigartig ist. Nicht unbedingt für die ganz große Bühne und das, was die Welt wirklich verändert, aber das, was unser Herz verändert. Und ich glaube, das könnte eine schöne Aufgabe sein, mit der wir auch in diese Nacht gehen können, in die nächste Woche gehen können, dass wir überlegen, was ist denn diese Verheißung Gottes, die er vielleicht irgendwann mal gesagt hat, die er vielleicht vorbereitet hat, mit der er mit uns unterwegs ist und die nach wie vor gilt. Die Israeliten haben 40, über 40 Jahre darauf gewartet, bis dann diese Wolken- und Feuersäule irgendwann mal sie ins gelobte Land gebracht hat. Das waren biografische Brüche, ja. Das waren manchmal auch Emotionen, die man nicht mehr nachvollziehen kann nach 4000 Jahren. Aber irgendwann haben sie es erlebt und sie haben es gefeiert und hatten wenigstens dann für ein, zwei Generationen mal Ruhe, bis dieser ganze Kreis wieder von vorne losging. Aber das ist dann eine andere
Ja,
Geschichte.
das stimmt. Ich danke dir. Genau. Ich habe gefragt, welches Versprechen Gottes gibt dir Hoffnung? Das, was mir Hoffnung gibt, ist der Moment, als Jesus das erste Mal in mein Leben reingesprochen hat, hat er gesagt, du Simon, ich meine dich. Und das ist das, was mich trägt seitdem. Ich bin jemand, der genau viel damit an vielen Stellen nicht reingepasst hat oder sich auch übersehen gefühlt hat. Und dieses, genau, diese Zusage, dass Gott mir sagt, ich meine dich, das, genau, das ist das Versprechen, das mich trägt. Und ich mache euch Mut, wie Simon es gesagt hat, findet raus, welches Versprechen Gottes gibt dir Hoffnung. Was ist Gottes Verheißung für dich? Danke, Simon, so cool. Ich denke, wir sehen uns wieder im Podcast, weil wir wollen euch auch ein bisschen begleiten. Was machen wir im Podcast während des Festivals, Simon?
Reden.
Reden, gute Sache das. Sehr.
Wir müssen einfach ganz viel reden und erstmal erklären, was wir in den letzten Wochen und Monaten mit der Beterkirche erlebt haben, warum wir jetzt hier gelandet sind. Und wir wollen natürlich auch Mut machen, die nächsten Tage gemeinsam zu erleben. Wir haben da ja einige wirklich coole Veranstaltungen, die sich Stück für Stück auftun werden. Und ich freue mich da richtig drauf.
Ja.
Aber vielmehr wollen wir auch euch ermutigen, die jetzt gerade vielleicht zuhört oder die jetzt gerade live dabei seid. Wenn ihr so eine Geschichte habt, so eine Geschichte, die euch Hoffnung gegeben hat, wo ihr eine Verheißung wieder gespürt habt, wo ihr wirklich mutmachende Worte weitergeben könntet, meldet euch gerne. Vielleicht wäre der Podcast auch ein Ort, wo wir eure Geschichte erzählen können.
Und für diejenigen von euch, die vielleicht nicht an jeder Veranstaltung, die wir anbieten, synchron dabei sein können, das Tolle an digitaler Kirche ist, dass sie auch asynchron funktioniert. Also wir werden gucken, dass viele der Veranstaltungen, die wir jetzt haben in den nächsten Wochen, dass ihr die auch im Nachhinein im Podcast hören könnt. Soweit erstmal, oder? Ich meine, wir können immer noch weiterreden, aber vielleicht gehen wir mal wieder in die große Runde zurück.
Ja, lass uns noch mal auf ein Lied hören und mit diesem Lied auch ein bisschen reflektieren. Denn diese Verheißung, diese Hoffnung, diese Perspektive, die kann man, glaube ich, auch so ein Stück weit uns ansehen. Ich meine damit jetzt nicht den Churchy Glow und das, was da irgendwo bei irgendwelchen Menschen kommuniziert wird. Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Aber es ist so eine Art Kleid aus Hoffnung.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.